Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen und unser Trinken, natürlich auf Kontrafunk. Und mein Name ist Markus Fahlefeld. Das amerikanische Gesundheitsministerium hat vor kurzem seine Ernährungsempfehlungen erneuert und der überraschende Clou war, dass sie diametral den vorhergegangenen Empfehlungen zuwiderlaufen, wie sie weiterhin in Deutschland und den meisten Ländern Europas jedoch gelten. Haben Sie sich schon mal mit diesen Ernährungsempfehlungen, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung festlegt, beschäftigt? Die wenigsten tun dies, aber dennoch haben sie eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Vor allem die Medien greifen derartige halb staatlich festgelegte Vorgaben auf und blasen sie in die Öffentlichkeit. Dadurch entsteht ein Resonanzraum, dem man sich als Bürger nicht mehr entziehen kann, da das Angebot in den Geschäften und Supermärkten beeinflusst, oftmals sogar das Gespräch mit Freunden oder Bekannten, vor allem aber das Gerede der Politiker und schließlich die berühmte finanzielle Förderung, wenn es um Schulessen oder Kantinen geht. Die Ernährungspyramide in Deutschland sieht in der Breite, also unten am dicken Fuß, auf dem die Pyramide steht, Obst und Gemüse vor. Auf der nächsten Ebene erscheinen dann Milch- und Getreideprodukte von Joghurt bis Käse und Brot und Nudeln. Hülsenfrüchte, Nüsse und pflanzliche Öle sollen dann auf der nächsten Stufe schon weniger genossen werden, bevor dann in ganz kleinen Mengen Fisch, Fleisch und Wurst unterhalb der Spitze angesiedelt sind. Die Spitze selbst, also das, was man nur in homöopathischen Dosen zu sich nehmen sollte, machen natürlich Süßprodukte und Fastfood aus. Die neue Ernährungspyramide in den USA sieht dagegen ganz anders aus. Hier macht die Breite Fisch, Fleisch, Käse und Gemüse aus, also das, was man Proteine zu nennen pflegt. Obst und Öle folgen dann auf der nächsten höheren Ebene, die dann abgeschlossen wird von Nüssen, Butter und süßen Lagerfrüchten wie Bananen. Die ganz, ganz dünne Spitze oben besteht hier interessanterweise aus Brot und Vollkornprodukten. Vom Verzehr verarbeiteter, also raffinierter Fastfood-Essen wird generell abgeraten, die tägliche Gewichtskontrolle und viel Bewegung empfohlen. Man könnte fast zu dem Schluss kommen, der derzeitige US-Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. sei ein Low-Carb-Diäthalter, denn Kohlenhydrate scheinen in seiner Pyramide eher verpönt. Ist diese Ernährungspyramide nun wichtig oder unwichtig und welchen Zielen folgt sie? Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass sie von einem Ministerium handstreichartig einfach verändert werden kann. Das sagt viel mehr über das Wesen der Wissenschaft, die ja auch in der Ernährung die unverbrüchlichen Leitplanken setzen will. Follow the Science war noch nie so willkürlich und volatil wie dieser Tage. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, denn es verdeutlicht einmal mehr, dass die Wissenschaft in weiten Teilen der Spur des staatlichen Geldes folgt und wenig Wissenschaft und viel Politik ist. Über all das spreche ich heute mit dem Ernährungswissenschaftler Uwe Knob. Er ist ständiger Autor im Fokus und schreibt Bücher, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Und ich habe die beiden Ernährungspyramiden aus Deutschland und den USA gerade kurz vorgestellt, nicht um das Thema vorwegzunehmen, sondern um dem Gespräch die Grundlage zu legen, denn es soll um etwas ganz anderes gehen als die konkreten Empfehlungen. Nämlich um die Grundsatzfrage: Welchen Sinn haben politische Ernährungsempfehlungen überhaupt? Im zweiten Teil wird dann der Foodblogger und Autor Georg Etscheid, der einen ganz vorzüglichen Foodblog betreibt, nämlich aufgegessen.info, in seinem Käsebrevier weitermachen, das uns das ganze Jahr über begleiten wird. Heute geht es um den Gouda und den kennen wir alle. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Heute spreche ich mit dem Ernährungswissenschaftler und Autor Uwe Knob. Wir befinden uns im Januar eines neuen Jahres und dieser Januar wird ja gerne genutzt, um für die anstehenden weiteren 11 Monate ein reines oder gutes Gewissen zu bekommen. Einige fasten, andere essen weniger und wieder andere legen einen Dry January ein, also einen trockenen Monat, in dem sie auf Alkohol verzichten. Das gute Gewissen scheint eine der entscheidenden Größen bei gesunder oder vielmehr richtiger Ernährung zu sein. Dass wir allenthalben und fast überall Tipps bekommen, die in ihrer Kakophonie verwirrend und verunsichernd wirken, könnte dem Umstand geschuldet sein, dass die Wahrheit lautet, nichts Genaues weiß man nicht und die gesicherten Erkenntnisse von heute sind die Irrtümer von morgen. Hallo Uwe.
Hallo, grüß dich Markus.
Das ist ein schönes neues Jahr dir.
Ebenso, danke.
Die deutschen Medien waren ja voll die letzten Wochen über die neuen Ernährungsempfehlungen, die aus den USA über den Atlantik schwappten. Immer wieder wurden die Ernährungsempfehlungen in Deutschland von Klimafragen überlagert. Und wenn man schon essen müsse, dann bitte so, dass es gut fürs Klima sei. Mit diesem Dogma haben die USA, so scheint es, jetzt gebrochen. Zumindest war das mein Eindruck. Kannst du uns kurz die Unterschiede zwischen den Ernährungstipps des US-Gesundheitsministeriums und denen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erklären und einordnen, ob das wirklich ein Paradigmenwechsel ist?
Ja, zuerst will ich dich gerne mal rezitieren, denn was du gerade gesagt hast, das ist die Gemeinsamkeit für beides. Und das habe ich schon in meinem allerersten Buch Ernährungswahn vor Jahren genauso beschrieben, nämlich das ernährungswissenschaftliche Universalcredo lautet, nichts Genaues weiß man nicht. Und das gilt sowohl für Amerika als auch für Europa, für Deutschland, was die neuen Ernährungsrichtlinien angeht. Man weiß nichts Genaues. Dementsprechend ist die Interpretationsbreite sehr, sehr groß. Das heißt, die Amerikaner interpretieren die Daten so, wie sie es möchten und die Deutschen und andere EU-Länder so, wie sie es möchten. Das Ganze sieht jetzt mittlerweile diametral aus. Nämlich bei uns ist die Tendenz hin zu mehr Pflanzenkost zur Rettung der Gesundheit und des Planeten. In Amerika sagt man wieder, mehr tierische Produkte, hochwertige Produkte sind auch okay. Und diese Diskrepanz zwischen zwei Ernährungsempfehlungen, die komplett auseinander liegen, zeigt die Willkür der Daten, sodass man ganz klar sagen muss, es gibt weder für das eine noch für das andere Evidenz, also wissenschaftliche Kausalevidenz, Ursache-Wirkungsbeziehungen, sondern nur die Interpretation in ideologischer Hinsicht. Und die sieht in Amerika mit den neuen Menschen an den Machthebeln anders aus als in Deutschland.
Das heißt, du bewertest die Ernährungsempfehlungen aus den USA eher als auch ein dogmatisch oder ideologisch gefärbtes Produkt?
Ja, definitiv. Das ist den Daten geschuldet, die es erlauben, frei zu interpretieren in einer großen Bandbreite. Und das sieht man nicht nur an dem Buchmarkt, der ja alles Mögliche propagiert, von vegan bis low carb hin zu paleo, flexitarisch, was weiß ich was, sondern auch an den Ernährungsrichtlinien. Und Amerika zeigt jetzt ganz klar, wir sehen es so und das ist für uns die Wahrheit. Und die ist genau entgegengesetzt zu dem, was in Europa gerade der Trend ist.
Dann lass uns mal ganz kurz diese Ideologien in den Fokus nehmen. Wir können sie natürlich jetzt nicht bis zur Tiefe und bis zum Ende interpretieren, aber was ist die Ideologie der Europäer oder der deutschen Gesellschaft für Ernährung und der neuen Ernährungsempfehlung der Amerikaner oder der USA? Welche Ideologie liegt jeweils dahinter?
Bei uns ist es der Fokus auf einer pflanzenbasierten Ernährung mit viel vollwertigen Getreideprodukten. Und in Amerika ist es die Rückbesinnung auf echte Lebensmittel, auf Real Food. Und da gehört auch ganz klar viel Fleisch, Milch, auch Rindertalg wieder zum Frittieren dazu. Und das Klima hat hier so gut wie keine Rolle zu spielen, sondern nur die vermeintliche Gesundheitsförderung durch den Fokus auf mehr echte Produkte. Und da gehören für die Amerikaner auch eben viele tierische Produkte dazu. Welcher Lobbyismus da auch immer im Hintergrund agiert hat. Aber das sind die beiden diametralen Ideologien. Einmal in Richtung echte Produkte, mehr Fleisch, mehr Tierisches und das andere pflanzenbasiert zur Rettung der Gesundheit und des Planeten.
Am auffälligsten fand ich, dass die Getreideprodukte, gerade die Vollkornprodukte in Deutschland so hoch bewertet werden, während sie in Amerika ja jetzt in den Hintergrund treten. Womit erklärst du dir das?
Ja, mit der Unsicherheit in der Datenlage, wie bei allem. Wir haben für nichts irgendeinen Beweis. Es gibt nur Korrelationen, aber keine Kausalität. Und für die Amerikaner ist anscheinend das Thema Vollwert, ballaststoffreiches Brot nicht so relevant wie in einem Land wie Deutschland. Wir sind ja sozusagen die Weltmeister der Bäckereien und des Backens und Brotsommelier und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat es hier einen ganz anderen Stellenwert und die wissenschaftliche Datenlage wird auch viel intensiver dahingehend interpretiert. Und in Amerika scheint da keine große Lobby dahinter zu stehen und noch niemand, der dem Ganzen Gewicht verleiht. Deshalb haben dort einfach ganz andere Faktoren Einfluss, die natürlich unter dem Deckmantel, wissenschaftlich ist es nicht so gut belegt, deshalb kommen andere Dinge hinein, kaschiert wird. Und das ist der große Unterschied. Es werden einfach ganz schwache Daten basierend auf heterogenen Korrelationen, also statistische Zusammenhänge, in andere Richtungen interpretiert, so wie man das gerne möchte. Wie bei uns der eine sagt, Keto ist das Beste, Low Carb ist das Beste, Gemischtkost ist das Beste, Vegan ist das Beste, Vegan, Vegetarisch. Es gibt ja tausend verschiedene Methoden, sich zu ernähren. Genauso ist es hier bei den Regeln auch. Kurzum, die Willkür ist das, was im Fokus steht, je nachdem, welche Ideologien und Lobbyisten im Hintergrund agieren. Und das momentane Beispiel über den Teich hinaus zeigt es wunderbar.
Warum war der Aufschrei in den deutschen Medien so laut? Was meinst du?
Ja, weil es eben genau den Weg, den die Deutschen gehen, absolut konterkariert. Es wird die Pyramide einfach umgedreht und das, was in Deutschland idealerweise nicht ausradiert werden soll, aber wo den Menschen praktisch immer wieder suggeriert wird, rotes Fleisch, viel tierische Produkte, reduziere das Ganze, um den Planeten zu retten, um deine Gesundheit zu schützen, wird in Amerika einfach umgedreht und wie gesagt, es gibt da keine großen Begrenzungen, klar, wenn wir jetzt in Proteinwerte und so weiter, das ist eh alles Quatsch mit diesen Zahlen, braucht sowieso keiner. Es wird einfach gesagt, du musst hier nicht wie in den anderen Ländern reglementieren, sondern du kannst da aus dem Vollen schöpfen im Rahmen unserer Vorgaben. Und das irritiert natürlich die Deutschen und alle anderen auch. Es gibt keinen gemeinsamen Weg und natürlich hat es den Kollateralschaden für die Wissenschaft insgesamt, denn mittlerweile müsste dadurch der letzte Mensch begriffen haben, Ernährungswissenschaft ist keine Wissenschaft, die harte Fakten liefert, die jeder gleich interpretiert, sondern dieses Beispiel macht einfach wieder deutlich, jeder braut hier sein eigenes Empfehlungssüppchen und das wird jetzt natürlich klar. Und wenn ein normaler Mensch das liest und sagt, warum empfehlen die hier diese Pflanzenkost betont? Und in Amerika kann man aber doch durchaus mehr Fleisch und Milch und Rinderteig zum Frittieren nehmen. Wie passt das zusammen? Da wird jedem klar, hier gibt es keinen Konsens und das ist der Kollateralschaden für die Ernährungswissenschaft insgesamt, die sich mal wieder als Hypothesengenerator, als Glaskugelleser offenbaren muss.
Sehr gut. Jetzt mal ganz persönlich an dich, Uwe. Wenn du kein Ernährungswissenschaftler wärst, würdest du dich mit diesen Ernährungsempfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder den Amerikanern in irgendeiner Weise überhaupt beschäftigen?
Ich glaube nicht, als sehr liberaler und freiheitlicher Mensch, der auch die Eigenverantwortung hochsetzt, nämlich dass jeder für sich selbst erstmal verantwortlich ist und für sein eigenes Tun, ist es für mich schon immer klar, dass es keine Vorgaben dafür geben kann, was ich mir einverleibe im wahren Sinne. Denn man muss sich ja mal vorstellen, das, was ich esse, wird ja irgendwann zu mir. Also jede Zelle, jedes einzelne Molekül wird ja ausgetauscht. Und das, was ich esse, einverleibe ich. Ich werde ja dazu. Und das ist etwas ganz Elementares, was jeder nur persönlich mit sich selbst vereinbaren kann. Und von daher habe ich auch damals im Übrigen, als ich mein erstes Buch rausgebracht habe, 2009 und etliche Jahre vorher, als ich mich mit den Studien auseinandergesetzt habe, genau aus diesem Impuls heraus gesagt, man kann den Leuten doch nicht diesen wichtigen Teil seines Lebens zerstören, indem man ihnen nur Unsinn vorsetzt und dann versucht, sie in irgendeine Richtung zu leiten. Nein, sondern mein Ansatz war, Ernährungswissenschaft weiß nichts. Der Einzige, der es weiß, bist du selbst. Und genauso mache ich es auch als und sogar als Ernährungswissenschaftler. Und ich würde es wenn ich keiner wäre, mit Sicherheit noch konsequenter machen, weil ich mich dann mit diesem ganzen Unsinn überhaupt nicht beschäftigen würde.
Sehr gut. Das heißt, wenn ich das jetzt mal etwas provokativ zusammenfasse, der Unsinn, den die Deutschen oder die deutsche Gesellschaft für Ernährung oder die deutschen Politiker oder die deutsche Politik, vielleicht auch die gesamte EU-Politik in die Welt bläst, ist am Ende der gleiche Unsinn, den auch jetzt die Amerikaner in die Welt setzen, nur eben unter umgekehrten Vorzeichen. Kann man das so sagen?
Ganz kurz, ja.
Sehr schön. Das heißt, warum verzichten nicht auch die Amerikaner, weil das wäre doch mal ein Umschlag in der gesamten Ernährungsdebatte, auf derartige Ernährungstipps?
Ja, wenn ich die Frage beantworten könnte, wenn alles
wärst du Millionär.
Genau. Ja, das wäre der absolut coole Move gewesen, nach dem Motto, hier, jetzt machen wir mal Klartext, nämlich auf Basis dieser ganzen Korrelationen können wir leider überhaupt nichts empfehlen. Also sagen wir, liebe Leute, der kleinste gemeinsame Nenner ist doch ganz einfach, vertraut auf euch selbst, auf euren Körper, auf eure eigene Ethik, auf den eigentlichen persönlichen Wertekompass. Ernährt euch abwechslungsreich, frisch und so, dass es euch gut tut und ihr mit gutem Gewissen gut genießen könnt. Und zwar das, was ihr gerne esst und was ihr gut vertragt. Also die persönliche Verträglichkeit ist das A und O. Also wenn man es zusammenfassen würde, das wäre klasse gewesen, wenn die Amerikaner eine Richtlinie rausgebracht hätten, die mit einem Satz zusammenzufassen wäre, esst das, was euch gut tut, was ihr gut vertragt, mit eurem guten Gewissen vereinbaren könnt. Und achtet auf frische Vielfalt und Abwechslung. Punkt.
Ja, das wäre mal neu.
Oh, das wäre richtig cool gewesen, ja.
Genau. Gut, dann frage ich nochmal von der anderen Richtung. Derartige Ernährungstipps. Ich weiß es, in Deutschland ist es ja so, dass Ernährungstipps von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung dann eben auch in Kantinen und im Schulessen etc. wirksam werden. Das heißt, die Kantinen, das Schulessen, auch die Förderung vielleicht der staatlichen Stellen, die derartige Essen dann finanziell unterstützen, ist ja abhängig von derartigen Empfehlungen. Ich will gar nicht fragen, ob das in Amerika genauso ist, sondern wie wichtig sind solche Empfehlungen dann wirklich, um sie in der Gesellschaft zu verankern? Also jetzt die Systematik hinter derartigen Empfehlungen.
Ja, das ist für viele Bereiche sicher unterschiedlich. Und über die Prozesse, die da überall im Hintergrund laufen, kann ich dir auch relativ wenig sagen, weil das nicht mein Business ist. Aber zum Beispiel in der Schulverpflegung und Kita-Verpflegung ist es natürlich oft so, dass bei den Ausschreibungen dann irgendwelche DGE-Regeln einzuhalten eine Verpflichtung ist, um überhaupt da reinzukommen. Und dementsprechend haben die eine gewisse Relevanz, obwohl sie für den Verbraucher erstmal praktisch nur so ein Optional dahin herkommen, aber sie haben im Hintergrund natürlich einen Effekt, das ist keine Frage. Und dementsprechend wird das sehr stark beeinflussen, was viele Player im Markt angeht. Aber man kann letzten Endes immer nur zu dem einen Schluss kommen, all diese Vorgaben und alle Regeln und Richtlinien, wenn es um das Thema Gesundheit geht sowieso. Und wenn man dann noch das Klima oben drauf packt, dann hast du so ein Doppelpack an Hypothesen, dann gibt es überhaupt keinen Beleg mehr für irgendwas. Und damit die Menschheit zu traktieren auf allen Ebenen, das gehört einfach mal konsequent abgeschafft. Deshalb war die Frage von dir vorher absolut richtig. Was hätte in Amerika einfach mal sein müssen? Es müsste mal jemand hinkommen und sagen, aufgehört mit diesem ganzen Quatsch. Wir stoppen jetzt die Korrelationsforschung. Es gibt keine weitere Ernährungsbeobachtungsstudie mehr und noch nicht, wenn immer der Endsatz lautet, ja, wir brauchen jetzt noch mehr neue Studien, um das noch weiter zu intensivieren und noch mehr zu erforschen. Dieses Geld ist alles rausgeschmissen. Es bringt kein neues Wissen. Die gesamte Ernährungsforschung gehört auf den Prüfstand und das hatte der Professor John Ioannidis schon vor 10 Jahren in einem JAMA-Artikel gesagt, we need a radical reform, also die Nutrition Science brauchen eine Radikalreform, die gibt es natürlich bis heute nicht, weil viel zu viele Player in diesem System verhaftet sind, aber im Prinzip müsste mal jemand die rote Taste drücken und sagen, stopp, jetzt ist Feierabend, sowohl mit der Ernährungsbeobachtungsforschung als auch mit allen Regeln und was da auf die Menschheit draufgeballert wird, denn es ist gehaltlos und völlig evidenzfrei.
Das ist natürlich auch mein Eindruck und der Hintergrund meiner Frage war deswegen auch an dich gerichtet. Würdest du persönlich mit derartigen Ernährungsempfehlungen arbeiten? Also persönlich, jetzt nicht als Ernährungswissenschaftler. Und Um ganz ehrlich zu sein, ich kenne ganz wenige, die das machen. Oder um ehrlich zu sein, ich glaube, ich kenne niemanden, der das macht. Das heißt, es sind dann institutionelle Empfehlungen. Also dort, wo wirklich die Big Player ihre Füße in der Tür haben, wo es richtig um Geld geht. Also es sind institutionelle Empfehlungen, die dann eben für Kantinen etc. dann wirksam werden. Aber für den Einzelnen haben sie keine Bedeutung. Kann man das so sagen?
Definitiv. Ich habe das vor etlichen Jahren schon mal versucht herauszufinden. Da gab es wenig Umfragen zu. Aber ich meine, schau dir die Regeln der DGE an. Das sind nicht mehr als Allgemeinplätze. Da hält sich natürlich keiner dran. Und wenn es mal Umfragen gab, dann lagen die vielleicht so bei 5 bis maximal 7%, wo die Leute gesagt haben, ja, wir orientieren uns daran. Aber es läuft ja niemand durch den Supermarkt, Wochenmarkt oder sonst woher oder in der Mittagspause und sagt, oh, heute esse ich da und da, weil Ernährungsregel XY und so weiter. Außer du bist halt bei deinen eigenen Ernährungsregeln, wenn du halt gewisse Vorgaben für dich selbst hast, sei es aus gesundheitlicher oder ideologischer oder auch ethischer Perspektive heraus. Das ist immer ganz klar. Deshalb sage ich ja auch, alles ist individuell. Sowohl die Intuition als auch die Ethik, sprich dein persönlicher Wertekompass, das ist immer ein ganz individueller Standpunkt und eine Sichtweise. Und für die Allgemeinheit hat diese ganze Diskussion null Relevanz. Sie verunsichert die Menschen einfach nur, denn wenn man ernährungssensibel ist und sieht, oh, ich weiche stark von den offiziellen Empfehlungen ab, da kriegt der ein oder andere vielleicht Angst, er macht was falsch und ernährt sich ungesund und dann gibt es eine Diskrepanz zwischen Körpergefühl und Verstand und das kann dann im schlimmsten Fall zu Essstörungen führen und was weiß ich was. Also definitiv sollte man das aus der Öffentlichkeit komplett raushalten, aber es ist natürlich für die Medien und für alle Player immer wieder ein tolles Spiel, über die neuesten Erkenntnisse rund um Ernährung und die Trends zu reden und von Social Media brauchen wir gar nicht erst anfangen, da lebt das Ganze erst richtig auf.
Genau, ja, das stimmt. Der mediale Resonanzraum ist so laut, das ist unvorstellbar, ja wirklich.
Ja.
Dass ich kenne auch im Essen- und Trinkenbereich fast niemanden, der nicht genau weiß, was gerade das Richtige ist. Und ich bin dann immer überrascht. Aber gut, sei es drum. Ich mache jetzt mal das große Fass auf, Uwe. Ja. Weil du hattest gerade gesagt, dass das eigene Empfinden das Entscheidende ist. Und das ist natürlich auch, wenn wir auf diesen medialen Resonanzraum schauen, ist es ja etwas, ich nenne es jetzt einfach mal, man braucht beim Essen ein gutes Gewissen, um das Gefühl zu haben, ich esse gesund, ich ernähre mich richtig. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was wir alle suchen, dass wir uns richtig ernähren. Jede Ernährungsempfehlung wirkt ungeheuer verwirrend, weil sich jedes Jahr, alle 2 Jahre, diese gesicherten Erkenntnisse eben ändern. Ist das gute Gewissen so entscheidend beim Essen oder kann man auch auf das gute Gewissen verzichten?
Also grundsätzlich ist das, was du da ansprichst, genau das Richtige, das ganz große Ding, das große Fass, was geöffnet wird. Denn diese Frage stellt sich ja nicht nur für den Bereich der Ernährung, sondern sie stellt sich ja für alles. Im Bereich des Sozialen, des Miteinanders, der Hobbys, der Kindererziehung, Haustiere, weiß der Kuckuck was. Der Mensch möchte eins, er möchte Ruhe und innere Zufriedenheit, indem er weiß oder denkt zu wissen, das, was ich mache, ist das Richtige. Und ich habe gut gehandelt. Das möchte im Prinzip, ich nenne es mal so, jeder Mensch mit einer gesunden Psyche von sich selber fühlen, zu wissen, das war gut, was ich getan habe, das ist richtig, da brauche ich mir keine Gedanken zu machen, ich muss keinen inneren Dialog zu irgendwelchen Kontroversen führen. Und beim Essen gilt es natürlich genauso, ganz klar. Und dementsprechend ist die Intuition als das Körpergefühl nur eine von beiden großen Bereichen, die man da berücksichtigt sollte, wenn man ganzheitlich gesund und genussvoll mit gutem Gewissen essen möchte. Ich rate in dem Punkt aber dringend davon ab, sich die Moral und Ethik von extern zu eigen zu machen oder versuchen, sie zu erfüllen, weil das wird dann auch wieder viel zu kompliziert, sondern lieber zu schauen, was ist mein persönlicher Wertekompass? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig? Und darauf zu achten und das zu erfüllen, idealerweise, um dann zu sagen, okay, sowohl meiner Intuition werde ich gerecht, ich esse nur das, worauf ich Hunger habe, worauf ich Lust habe, was ich sehr gut vertrage. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich mein Geld nur für Lebensmittel ausgebe, wo ich persönlich mit meinem Wertekompass dahinter stehe. Als Beispiel Fleisch Kategorie 1, 2, 3, nein, kommt mir nicht in den Korb, sondern nur zum Beispiel Biofleisch. Was ist mir bei der Milch und den Milchprodukten, alles rund um die Tierzucht, was ist mir da wichtig? Ist es mir wichtig, dass Lebensmittel quer durch die Welt gekarrt werden oder nicht? Will ich regional unterstützen und so weiter und so fort? Das sind alles Fragen, die man mit sich selbst klären muss und sollte und nicht extern irgendwie auf die Suche geht, was ist da die Moral und die Ethik der Zeit? Und wenn du beides kombinierst, deine persönliche Intuition mit deiner echten, einzigartigen Ethik, dann bist du auf dem besten Weg, die ganzheitlich perfekte Ernährung für dich zu finden, weil du sowohl deinen Körper zufriedenstellst, als auch mit gutem Gewissen deinen Geist zufriedenstellst. Und von daher ein ganz wesentlicher Aspekt, sowohl Verstand als auch Körperbedürfnisse miteinander in Einklang bringen.
Den Begriff, den du dafür geprägt hast, war Intuition. Ist das richtig?
Genau. Aus Ethik und Intuition, genau. Das Kofferwort, das sagt's.
Genau, ja, weil da ist ein, wie soll ich sagen, ein Mysterium für mich drin. Nicht in dem Begriff, sondern in der Tatsache, dass wir, was du Intuition nennst, auf unseren Körper hören müssen. Und dieses Körperempfinden ist ja in unserer Zeit, und das ist kein neues Phänomen, gestört. Das liegt zum einen an diesem medialen Resonanzraum, der eben dazu führt, dass nichts mehr unmittelbar ist. Das heißt, dieses Verbackene des Menschen, Seele, Geist, Körper hat sich gelöst. Man lebt in einem medialen Zeitalter, wo alles nur noch mittelbar ist. Das heißt, diese Telefonverbindung in den eigenen Körper ist so etwas wie gerissen. Wie bekommt man diese Verbindung wieder her? Wie kann dieses in den eigenen Körper hören und eine Intuition daraus zu empfangen gelingen?
Ja, das ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss, weil da gibt's keine Pauschallösung. Es gibt nicht so, mach dies und jenes, also die banalen Ratgeber, die da nach der Gießkannenmethode irgendwelche Lösungen präsentieren. Das muss jeder für sich selbst wissen. Deshalb sage ich auch immer, das, was ich empfehle, ist natürlich kein Dogma. Man muss nicht bei jeder Mahlzeit sowohl essen, nur wenn der Hunger groß ist und wenn alles ethisch persönlich für mich super rein ist, sondern das ist ein Idealzustand, den man anstreben kann, wenn man ihn möchte. Aber natürlich ist das im Alltag oft einfach nicht umsetzbar. Wenn man unterwegs ist und du bist irgendwo und da gibt es nur Brötchen mit Fleischwurst aus Kategorie 1 und du bist jetzt kein Vegetarier und sagst, komm, heute scheiß drauf auf gut Deutsch, ich esse die jetzt, weil ich Hunger habe, dann bedienst du dein Körperbedürfnis zuerst. Also Body first, um es mal so zu sagen. Das ist natürlich dann in dem Fall absolut korrekt. Oder viele Vegetarier zum Beispiel, da gibt es auch nette Daten zu, wenn die feiern sind und dann mitten in der Nacht, da kommt halt der Alkhunger, ja, um 3-4 Uhr, dann hauen die sich auch nochmal einen Döner rein. Und dann sagen die wahrscheinlich auch, komm, lassen wir heute mal 5 gerade sein, weil das ist jetzt einfach so. Aber wenn du generell einen anderen Weg verfolgst, und das gehört mit zum guten Gewissen und zum Körpergefühl, dann kannst du dir auch Ausnahmen erlauben, würde ich auch ganz klar zu tendieren, zu sagen, mach das, weil das zu einem guten Gewissen auch mit beiträgt. Aber generell ist natürlich auch eins klar, der Körper, die somatischen Bedürfnisse, die kennen keine Ethik, die haben kein Gewissen. Und darauf wollen diese Kollegen wahrscheinlich hinaus. Wenn mein Körper etwas essen will, dann hat er ein rein ernährungsphysiologisches, ein stoffliches Bedürfnis, jetzt mal abseits von Essstörungen und Emotional Eating, und das will er befriedigt haben. Er weiß, sag ich mal, in der Wurst oder in dem Fleisch und die Nährstoffe, die will ich jetzt, gib sie mir. Mir ist egal, ob dafür hier massentierhaltungsmäßig alles gegen meine Moral spricht. Da muss dann der Verstand mit intervenieren und sagen, okay, aber wir gehen jetzt einen anderen Weg und ich befriedige dich auf andere Art und Weise. Und das ist, glaube ich, das, wohin es geht. Wo ist der Mittelweg? Wo ist die perfekte Balance, ja, zwischen der Ethik und der Intuition, um sowohl das körperliche Bedürfnis als auch den Verstand, dein Gewissen zufriedenzustellen. Und der Körper geht immer zuerst, das ist klar, weil wenn du dich nach deinem Gewissen ernährst und der Schwerpunkt liegt mehr auf dem Geist und nachher isst du praktisch verstandesgesteuert falsch, weil dein Körper nicht das bekommt, was er braucht, dann wirst du krank, dann hast du da gar nichts davon. Also im Kern würde ich eher sagen, der Schwerpunkt sollte auf dem Körper liegen, der ist dein bester Freund, ganz klar. Und er hat nur dich im Kern, zumindest tagtäglich. Und das Gewissen kommt dann on top.
Sehr gut, ja. Es lässt einen natürlich mal wieder auf ein zurückgeworfen zurück.
So ist das Leben. Gerade in diesem Kernbereich, da muss jeder die Kappe sich selbst aufziehen. Eigenverantwortung ist das A und O, gerade in einem Bereich, wo du weißt, es gibt für gar nichts irgendeine Evidenz. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass da jeder für sich den Hut aufzieht und sagt, okay, ich bin standhaft, ich werde die Verantwortung übernehmen für das, was ich tue, sowohl für meinen Körper als auch für mein Gewissen. Und dementsprechend gibt es keine Generallösung. Man muss das für sich ganz persönlich austarieren und dann fühlst du dich am wohlsten damit.
Uwe, ich habe gerade schon den Januar angesprochen, ein spezieller Monat am Anfang des Jahres. Hast du in dem Januar irgendwas verändert? Hast du ihn dry, also trocken angelegt oder hast du gefastet oder sagst du, Januar ist wie Februar, wie März, wie April und alles ist gleich?
Letzteres. Bei mir sind es so Prozesse, die sich aus irgendwelchen Gründen ereignen, wo ich dann vielleicht mal irgendwas ändere, vielleicht aber auch nicht. Aber grundsätzlich habe ich für meinen Bereich der Ernährung mittlerweile in meinem 54. Lebensjahr einen so austarierten, guten Weg gefunden, dass da sich grundsätzlich nichts dran ändern wird, gehe ich mal von aus. Außer vielleicht gevatter Zufall kommt mal wieder hinzu, wie das damals war mit dem Kaffee zum Beispiel. Früher habe ich immer Kaffee mit Milch und Zucker getrunken. Das ist aber schon ewig her. Also wenn man aus der Jugend herauskommt, passiert das ja meistens, weil er sonst zu bitter schmeckt. Dann war irgendwann mal die Milch aus. Habe ich gemerkt, oh, mit Zucker nur schmeckt er viel besser. Dann habe ich irgendwann aus irgendwelchen Gründen nochmal den Zucker weggelassen. Und seit 30 Jahren trinke ich wahrscheinlich mittlerweile Kaffee schwarz. Weißt du, das sind so Punkte, die dann den Weg durch irgendwelche Zufälle in eine andere Richtung bringen. Und ansonsten kann ich nur jedem raten, der denkt oder fühlt, ja, Ernährung, ich weiß nicht so richtig, ist es noch richtig oder nicht, einfach mal alles auf den Prüfstand zu stellen und mal zu gucken, unabhängig vom Januar, Februar, März, was mache ich eigentlich? Wie esse ich eigentlich? Ist es überhaupt noch so, dass ich das alles bewusst und mit einem richtig guten Körpergefühl mache? Oder ist es einfach so durchroutiniert und ich sollte mir mal wieder Gedanken darüber machen? Das Ganze mal wieder so kritisch und ehrlich und ernsthaft zu reflektieren, das kann ich nur jedem empfehlen, um langfristig auf den richtigen Weg zu kommen. Aber bei mir hat sich über den Jahreswechsel nichts geändert.
Okay, das Langfristige heißt, die Gewohnheiten ändern, aber das dauert eben nicht einen Monat, sondern es dauert sicherlich 7 Jahre. Uwe, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute für 2026 und auf bald wieder.
Ja, sehr gerne, ebenso. Und jetzt muss ich mal etwas essen. In diesem Sinn, bis bald. Tschüss.
Tschüss, Uwe. Und ich übergebe das Wort mit allergrößtem Vergnügen an Georg Etscheid, der sein Käsebrevier fortsetzt, heute mit Gouda.
Frau Antje bringt Käse aus Holland. So lautete jahrzehntelang der Slogan des holländischen Molkereiverbandes, der die Kunstfigur in landesüblicher Tracht mit hölzernen Klocks geschaffen hatte, um den Gouda noch bekannter zu machen. Die Musik zum Frau Antje-Jingle wurde von keinem Geringeren komponiert, als dem vergangenen Herbst verstorbenen Klaus Doldinger, der auch die Tatorterkennungsmelodie schuf. Frau Antje war so populär, dass sie sogar Gegenstand einer wissenschaftlichen Abhandlung wurde. Frau Antje bringt Holland, kulturwissenschaftliche Betrachtungen einer Werbefigur im Wandel. Heute wirkt Frau Antje ebenso antiquiert wie der Persilmann, die Ariel Clementine oder Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer. Holländische Käseproduzenten gehen längst andere Wege, um ihre Produkte unters Volk zu bringen, wie die Molkerei Henry Willig, die ihren Käse in eigenen Käsegeschenkläden unter dem trendigen Slogan Cheese and More vermarktet. Seit 2019 hat das Unternehmen diverse Filialen in deutschen Großstädten eröffnet, darunter in Premiumlage am Münchner Marienplatz. Wobei man sich natürlich fragen kann, warum hier nicht Allgäuer oder Tiroler Bergkäse oder zumindest Schweizer Käse verkauft wird, aber die Holländer als traditionsreiches Händlervolk sind wohl einfach verkaufstüchtiger. Die Niederlande sind mit ihrem milden Seeklima und den riesigen, flachen, effizient zu bearbeitenden Grünlandflächen ein Dorado der Milcherzeugung und mithin auch ein wichtiges Käseland, wobei die Sortenvielfalt bei weitem nicht so groß ist wie etwa in Frankreich. Die Niederlande sind der viertgrößte Käseproduzent innerhalb der EU und der zweitgrößte Exporteur von Käse weltweit. Was die Milchproduktion angeht, liegen die Niederlande mit rund 14 Millionen Tonnen aktuell europaweit an dritter Stelle hinter Frankreich und dem Spitzenreiter Deutschland mit 32 Millionen Tonnen. Doch die holländischen Milcherzeuger stehen unter Druck, weil das Land aufgrund von EU-Umweltvorgaben und nationaler Rechtsprechung den Stickstoffausstoß der Landwirtschaft drastisch verringern muss. Im Jahre 2022 kam es zu einem regelrechten Bauernaufstand, in dessen Verlauf sogar ein 16-jähriger Bauernsohn von einem Polizisten angeschossen und verletzt wurde. Die Landwirte wehrten sich gegen Pläne, wonach landesweit etwa ein Drittel von ihnen die Tierhaltung aufgeben soll, um die Stickstoffreduktionsziele zu erreichen und die Tierhaltung wieder stärker an die vorhandene Fläche zu binden, ein Vorhaben, dem man eine gewisse Sinnhaftigkeit nicht absprechen kann. Im Zuge der Proteste gründete sich sogar eine neue Partei, die Bauernbürgerbewegung. Sie war bei der Wahl 2023 auch gleich erfolgreich und zog sogar in die Regierung unter Ministerpräsident Mark Rutte ein. Bei der jüngsten Wahl verlor sie allerdings wieder die Hälfte ihrer Parlamentssitze. Die Bauernproteste, in denen sich auch ein zunehmend sich verschärfender Stadt-Land-Konflikt spiegelt, schwelen unterdessen weiter. Auch im Norden Deutschlands gibt es Pläne, landwirtschaftliche Betriebe stillzulegen. Hier sollen aus Gründen des Klimaschutzes in großem Umfang einst trockengelegte Moorflächen wieder vernässt werden. Sie fallen damit für eine rentable landwirtschaftliche Produktion großenteils aus. Der Nutzen fürs Klima dürfte überschaubar sein, wenn man dem Klimanarrativ überhaupt eine Bedeutung beimisst. Zurück zum Käse. Neben dem Gouda ist vor allem der Edammer überregional bekannt. Die beiden holländischen Käsesorten sind nicht produktgeschützt und können unter diesem Namen überall hergestellt werden. Möchte man echten Gouda, der wirklich aus Holland kommt, muss man zu Gouda Holland greifen, eine seit 2010 geschützte geografische Angabe. Darüber hinaus gibt es den Nordhollandse Gouda, der seit 1996 ein Produkt mit geschützter Ursprungsbezeichnung ist. Genau hinzuschauen lohnt sich, denn die Unterschiede in Qualität und Geschmack sind signifikant. In unseren Supermärkten sind die Kühlregale voller Plastik-Klarsicht-Verpackungen mit meist vorgeschnittenem Gouda-Käse in den Reifegraden jung, mittelalt und alt. Die meisten von ihnen stammen aus industrieller Produktion und haben leider das Image des Goudas als unauffälligem, milden und leicht cremigen Schnittkäse geprägt. So verunziert er auch die meisten Frühstücksbuffets in den Hotels, wo das Massenprodukt neben ähnlich geschmacksneutralen Schnittkäsen wie deutschem Emmentaler oder Industriecheddar darauf wartet, auf dem Frühstücksbrötchen zu landen, oft viel zu stark gekühlt, was den Geschmack bis auf null reduziert. Schade um die Milch. Nur ein sehr kleiner Teil der Produktion stammt noch aus bäuerlichen Familienbetrieben und wird handwerklich oder manufakturmäßig hergestellt. Echter Bauernkäse, auf Holländisch Goudse Boerekaas, wird oft noch oder wieder aus Rohmilch gemacht. Man findet ihn hierzulande nur im Käsefachgeschäft oder in den Käseabteilungen der Kaufhäuser, so diese noch nicht dem Kaufhaussterben zum Opfer gefallen sind. Der holländische Käse mit dem größten Reife- und Geschmackspotenzial ist der erwähnte Bauerngouda, wobei auch ein handwerklich hergestellter Edammer in seiner typischen Kugelform nicht zu verachten ist. Der Käsenomenklatur zufolge handelt es sich bei all diesen Käsen um in der Regel halbfeste Schnittkäse mit cremiger Textur und einem typischen leicht süßen Geschmack, wobei Edammer milder und etwas fettärmer ist als Gouda. Der zuweilen mit Holland in Beziehung gebrachte Tilsiter ist kein landestypisches Produkt. Er kommt ursprünglich aus dem ostpreußischen Tilsit, wo er seit dem 18. Jahrhundert mit Hilfe holländischer Religionsflüchtlinge, der Mennoniten und Einwanderern aus der Schweiz hergestellt wurde. Es handelt sich um einen halbfesten, würzigen Rotschmierkäse, der heute vor allem in der Schweiz als Schweizer Tilsiter und in ganz Nordeuropa bekannt ist. Wenden wir uns aber wieder dem Gouda, zu dem unbestrittenen König aller holländischen Käsesorten. Mit zunehmender Reife schmeckt ein guter Gouda immer würziger und kräftiger, aber nicht unbedingt salziger. Ein mehrere Jahre gereifter, überjähriger Gouda ähnelt in der Textur einem Parmesan. Er wird nicht als Schnittkäse verkauft, sondern in groben Stücken als Bröckelgouda. Achtung, der Gouda Old Amsterdam, wie er in vielen Supermärkten verkauft wird, ist eine Marke, keine Reifeangabe. Gouda kommt aus der Region um die gleichnamige Stadt in der Provinz Südholland südlich von Amsterdam. In den Städten Stolwijk und Haastrecht wird er hier schon seit dem 12. Jahrhundert produziert und zählt damit zu den ältesten noch existierenden Käsesorten überhaupt. In Gouda wurde er umgeschlagen, wofür die von Kanälen durchzogene Stadt ein Privileg besaß. Den traditionellen Käsemarkt gibt es noch heute, und zwar vom 3. April bis 28. August jeden Donnerstagvormittag. Für den Handel hat dieser Markt keine große Bedeutung mehr, er ist aber eine beliebte Touristenattraktion. Bei der Herstellung eines Goudas wird kalte Milch vom Vortag mit kuhwarmer Morgenmilch gemischt, zwecks Grinnung mit Lab versetzt und der mit Hilfe einer sogenannten Käseharfe aus Drahtfäden zerkleinerte Bruch anschließend mit warmem Wasser gewaschen. Diese Prozedur entzieht dem Teig einen Teil der Milchsäure und lässt ihn süßer schmecken. In der Industrie wird zuweilen schon der Bruch gesalzen, während sonst die fertigen Laibe in einer Salzlake unterschiedlich lang gepökelt werden, bevor man sie reifen lässt. Im sehr jungen Stadium ist der Teig eines Goudas hellgelb bis fast weiß und wird dann immer dunkler. Viele Goudas werden auch orange gefärbt, in der Regel mit Anato, den Samen des tropischen Anato oder Orleans-Strauß, die Carotin enthalten. Bei marketinggetriebenen Produzenten wie Henry Willig gibt es Goudas und nach der Gouda-Methode hergestellte Ziegenkäse in zahllosen Reifestufen und Geschmäckern, geräuchert mit Kräutern, Gewürzen, Pestos oder Trüffel, verfeinert und Instagram-tauglich gefärbt. Die Rinde eines Goudas wird meist gewachst oder mit Kunststoff überzogen, um zu schnelles Austrocknen zu verhindern und kann nicht mitgegessen werden. Industriegouda, der in Folie reift, hat sogar gar keine Rinde, was die Ausbeute an Schnittkäse noch einmal erhöht und dem Profit zugute kommt, nicht dem Geschmack. Nur wenige Goudas verfügen noch über eine natürliche Rinde, die auch mitgegessen werden kann, zumindest theoretisch. Besuch auf dem Bauernhof de Grote Voort der Familie van de Voort in der Nähe von Lunteren in der zentral gelegenen Provinz Gelderland. Seit 1925 wird hier unter der Marke Remeker mit der besonders fettreichen und aromatischen Milch von Jersey-Kühen ein hochwertiger Gouda-Bauernkäse hergestellt. Die Tiere sind den großen Teil des Jahres an der frischen Luft und ernähren sich nur von frischem Gras oder Heu. Mais und anderes Kraftfutter sind tabu, Klammer auf. Die Zufütterung von nicht vom eigenen Hof stammenden Futtermitteln ist einer der Gründe für die übermäßige Stickstoffbelastung, Klammer zu. Besonders stolz sind die Van de Voorts auf ihre seit Jahrzehnten völlig unbeackerten Weiden, die ein sehr mineralhaltiges Grünfutter aus verschiedenen Klee- und Grassorten hervorbringen. Die rohen Laibe werden bei den Van de Voorts während der Reifung mit Butterschmalz, das ist geklärtes, durch Aufkochen von Wasser, Milchprotein und milchzuckergereinigtes Fett, eingerieben. Auf diese Weise entsteht eine Naturrinde, die an das Aussehen eines Jutesacks erinnert. Remeker Käse gibt es in 4 Reifestufen. Von Remeker Priel, 2 bis 3 Monate gelagert mit samtiger Textur und sahnigem Buttergeschmack, über Remeker Rüb, der 7 bis 8 Monate reift und deutlich voller im Geschmack ist, bis zum Olde Remeker 13 Monate gereift, noch intensiver im Geschmack und bereits mit spürbaren Proteinkristallen durchsetzt. Das Flaggschiff des Traditionsbetriebs ist der Remeker Pracht mit 18 Monaten Reifezeit und einem komplexen Aromenspiel, wie es Bröckel Gouda zu eigen ist, mit Noten von Karamell und Sahnetoffee. Wie gesagt, bei den Kristallen, die ein sehr alter Gouda ausbildet, handelt es sich nicht um Salz, sondern um auskristallisierte Eiweißstoffe. Sie geben dem Käse noch den gewissen Crunch. Es gibt sogar ganz kleine Betriebe, die noch traditioneller arbeiten als die Van de Voorts und noch die alten Holzformen zur Pressung des Käsebruchs benutzen, die den Bruch nicht so schnell abkühlen lassen, was auch zur Qualitätssteigerung beitragen soll. Nicht alle Bauerngoudas werden beim Produzenten gereift. Es gibt wie in Frankreich auch in Holland professionelle Affineure, wie die Fromagerie La Muse in Amsterdam, wo die ganze Vielfalt niederländischer Käsekunst vertreten ist, mit einer fast verwirrenden Vielzahl von Reifegraden. Jung, mittelalt, alt, über diese angeblich so kundenfreundliche Skala können holländische Käseprofis nur den Kopf schütteln. Bei La Muse in Amsterdam gibt es auch holländische Käsefondues, die aus verschiedenen jungen und mittelalten Goudas komponiert werden. Das bringt uns abschließend zu dem Thema, ob und wie man mit Gouda kochen und backen kann. Dass man Gouda nur geschnitten aufs Brot legen soll, ist ein weit verbreitetes Vorurteil. Man kann nämlich jungen und mittelalten Gouda genauso gut zum Überbacken der unterschiedlichsten Speisen oder als Zutat für aromatisches Käsegebäck verwenden wie andere Schnittkäse auch. Eine Ausnahme bildet nur der sehr alte Bröckelgouda. Natürlich könnte man ihn reiben und wie einen Parmesan über Pasta streuen, doch besitzt er ein so eigentümliches Aromenprofil, dass er den Eigengeschmack der Speisen überdecken würde. Man sollte ihn deshalb immer pur genießen. Warum nicht zusammen mit einem Gläschen Vin Jaune, dem berühmten Dessertwein aus dem französischen Jura, dessen Finesse wir in der letzten Ausgabe unseres Käsebreviers hier auf Leib und Speise schon ausführlich gewürdigt haben. Auch ein fruchtiges, nicht stark gehopftes holländisches oder belgisches Bier könnte gut passen oder ein vollmundiger Rotwein, ein Port oder Sherry, während sich ein junger Gouda bei einem Glas trockenen Champagners oder Proseccos wohlfühlt. Auf jeden Fall wird es Zeit, die Noblesse eines perfekt gereiften Goudas aus handwerklicher Produktion wieder neu zu entdecken und dem Käsebrötchen einstweilen Ade zu sagen.
Liebe Hörer, das war es schon wieder mit Leib und Speise für diese Woche, zumindest mit dem inhaltlichen Teil. Ich erlaube mir kurz, einen programmatischen Teil hinterherzuschieben. Ich möchte ihn nicht zu lange halten und nicht zu akademisch, aber das Problem mit der gesunden Ernährung treibt uns alle um. Deswegen erlauben Sie mir einige letzte Worte, nachdem ich mit dem Ernährungswissenschaftler Uwe Knob zu Beginn über die Ernährungsempfehlungen gesprochen habe. Wir waren ja beide zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich der Staat in derartigen Ernährungsfragen nichts zu suchen hat. Kurzum, gibt es gesundes Essen? Und da ist meine Auffassung, deswegen habe ich diese letzte Betrachtung programmatisch genannt, nein. Gesunde Ernährung gibt es nicht. Wer aus dem Essen meint, Rettung, Heilung oder Gesundung zu ziehen, irrt. Das tut mir herzlich leid. Das liegt schlicht an der Tatsache, dass die irdischen Dinge grundsätzlich totgeweiht sind. Ich möchte es ganz kurz halten und nur den protestantischen Mystiker Sören Kierkegaard zitieren. Das Leben, das ist die Krankheit zum Tode. Das bedeutet, mit jeder Stunde, die wir leben, kommen wir dem Tod ein Stückchen näher. Diese Tatsache zu verdrängen, ist eines der untrüglichen Zeichen für das, was wir inzwischen Postmoderne nennen. Der Tod, das Ende, müssen auf Teufel komm raus verdrängt werden. Der große Dichter und Arzt Gottfried Benn beschreibt in einem seiner Vorträge eine römische Stundenuhr, genannt auch Sonnenuhr, und sie zeigte die Stunden an, und in großen lateinischen Lettern war über sie geschrieben, alle verwunden, die letzte tötet. War also früher das Ende der irdischen Existenz noch allgegenwärtig, so haben wir dieses Ende heute aus dem Bewusstsein verbannt. An der Tatsache, dass alle Stunden verwunden und die letzte einen tötet, ändert es aber nichts. Es war der Materialismus, der uns so wohlhabend und reich machte, dass wir im Überfluss leben. Und hier gerät jeder Mensch in diesen Widerspruch, weswegen wir nach gesundem Essen suchen. Der Materialismus hat uns nämlich nicht nur reich gemacht, er hat uns den materiellen Überfluss geschenkt, den wir in ständig verfügbarem Essen erleben. Gleichzeitig wissen oder ahnen wir, dass aus diesem Überfluss niemals Heilung oder Gesundung kommen wird. Das ist am Ende einer der Hauptgründe, warum wir einer grünen Ideologie anhängen. Und bitte, diesmal meine ich das gar nicht politisch oder despektierlich. Die grüne Ideologie lebt davon zu meinen, wir könnten unsere Lebensprobleme lösen, indem wir auf die Rettung der irdischen Welt oder auch der irdischen Produkte setzen. Das ist beileibe nicht unsympathisch, falsch bleibt es trotzdem. Denn aus der Materie, aus den irdischen Dingen wird nie die Gesundung kommen. Sie kommt allein aus dem Menschen, seiner seelischen Verflechtung und Erlebnisfähigkeit und seinem geistvollen Handeln. Der Körper ist endlich, nur die Seele und der Geist sind ewig und dieses Reich der Seele und des Geistes, dieses Reich ist eben nicht von dieser Welt. Klingt das jetzt nihilistisch? Ja, durchaus. Aber genau deswegen haben wir ja den Körper. Denn es gibt irdische Freuden, die Seele und den Geist auf der Erde halten, weswegen man diesem Nihilismus durchaus frönen kann, ohne in den Selbstmord hineinzurennen. Ich würde sogar behaupten, dass dieser Nihilismus die Grundlage für eine gute Existenz ist. Wer sich jedoch der Materie verschreibt und meint, aus ihr würde Gesundung entstehen, der wird irgendwann im Durchzählen des CO2-Abdrucks landen, feststellen, dass er zu hoch ist und dann eher sich selbst oder eben seine Nachkommen von der Erde tilgen wollen. Das ist eben die Dialektik des Materialismus, die wir täglich und zuhauf erleben. Sind also die irdischen Produkte des Teufels? Ja, natürlich. Ist Essen deswegen schlecht? Beileibe nein. Essen hält Körper und Seele zusammen. Der reine Spiritismus würde genauso in die Veratmung führen wie der Materialismus in die Selbstabschaffung. Und am Ende ist all das, was ich gerade beschrieben habe, der Grund für mich, eine Sendung wie Leib und Speise zu produzieren. Essen ist wunderschön, aber Essen ist nie gesund. Essen kann die Stunden, die verwunden, bevor die letzte tötet, verlängern, aufhalten, bereichern, aber gesund wird Essen nie machen. Mein Freund Michael Klonowski schrieb in seinem letzten Buch, das ich hier schon vorgestellt habe und das ich weiterhin nur empfehlen kann, bei Tische altert man nicht, folgenden schönen Satz. Ignorieren Sie Ihren Körper nicht. Sie sind der einzige Freund Ihres Körpers, er hat sonst keinen. Und das ist das Mysterium des Essens und des Trinkens. Haken Sie Ihren Körper wie einen guten Freund unter und gehen Sie gemeinsam dahin, wo das Leben Sie hinführt. Das ist das Einzige, was diese Krankheit zum Tode erträglich macht. In dem Sinne, freuen Sie sich am Essen, genießen Sie einen guten Trunk, vergessen Sie aber nie, Sie sind niemals nur Ihr Körper, denn es ist Ihre Seele, die Ihren Körper untergehakt hat und ihn durch die Welt führt. Soweit. Ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder ein. Da spreche ich mit dem freien Bauern Thomas Frenk über den vergangenen Winter, die vor ihm liegenden Arbeiten an der Erde und welche wunderbaren Dinge sich die Politik wieder ausgedacht hat, um diese Arbeit noch ineffizienter, teurer und komplizierter zu machen. Bis dahin, tschüss, Ihr Markus Fahlefeld.